Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 130. Und Philipp, heute geht es worum?
Ja, als allererstes wirst du uns wieder durch die Quartalszahlen führen. Dann reden wir über raketenhafte Investments. Nvidia wird ein Thema sein. Die Königin des Growth Investing. Total Energies. Wir sprechen über die Lösung der Stagflation für dein Depot. Dann natürlich werden wir über einen Profiteur oder wir sprechen über den LNG-Pakt zwischen den USA und Europa. Wir sprechen über kritische Stimmen aus der Community. Wir retten euch vor einem ETF. Wir sprechen über Investitionen in Startups. Und dann gibt es natürlich auch nochmal ein Depot von euch aus der Community. Es gibt Investmentideen und da werden wir einfach mal Männer Kindheitsträume wahr werden lassen, weil jeder wollte ein Feuerwehrmann sein. Also auch darüber oder dafür gibt es eine Investmentidee. Wir schauen uns an, was ist nächste Woche passiert. Es ist wieder viel los und alle, die uns auf YouTube verfolgen, sehen, wir sind wieder am Start in Farbe, in HD. Wir grüßen euch alle. Vielen lieben Dank, dass ihr die letzten zwei Wochen mit uns alle on oder drei Wochen sogar on remote ertragen habt. Jetzt wird's wieder besser, wir versprechen. Marcel, wie war deine Woche?
Ja, ich habe ganz viel zu tun gehabt und tatsächlich war ich heute mal froh, dass ich zur Vorbereitung des Podcasts einfach mal mich um Börse kümmern konnte. Das war so, das ist so ein bisschen die Wohlfühlzeit in der Woche für mich. Da freue ich mich, da komme ich ein bisschen runter tatsächlich. Und insofern bin ich hier wohl erholt, leicht erkältet noch, aber das hört man gleich an der Stimme. Philipp, wie war deine Woche?
Ja, tatsächlich wieder bin ich Opfer geworden des Streiks an den Flughäfen.
Oh.
Und ich bin so viel mit dem Auto gefahren. Leipzig-Saarbrücken, Saarbrücken-Hamburg, Hamburg-Köln, Köln-Düsseldorf, Düsseldorf-Dortmund, Dortmund-Leipzig. Und jetzt bin ich froh, dass ich wieder hier bin.
Ich höre das, ich höre den Applaus von Fridays for Future.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn das nicht super ineffizient war. Aber ich würde sagen, ich lehne mich jetzt mal zurück nach dieser anstrengenden Autofahrt und du erzählst uns mal, was die Woche denn so vor- oder nachwörslich passiert ist.
Genau, also wir hatten Zahlen natürlich wieder, Quartalszahlen und aus der Community kam auch die Frage, Mensch, wie beurteilt denn ihr die Situation bei Adobe? Passend dazu erstmal die Quartalszahlen, was ist bisher geschehen? Adobe erwirtschaftete einen Quartalsumsatz von 4,26 Milliarden Dollar. Das ist ein Plus von 9% im Vergleich zum Vorjahresquartal und ein Gewinn von 1,27 Milliarden Dollar, was immerhin auch noch ein ordentliches Wachstum darstellt, aber eben nicht allzu riesig, aber man hat zumindest die Ziele, die man erfüllen wollte, übertroffen. Der Ausblick der war nicht so ganz so gut. Man hat tatsächlich hier ein bisschen revidieren müssen. Der Umsatz für das laufende Quartal wird von 4,4 Milliarden auf 4,34 Milliarden gesenkt. Und der Gewinn soll statt 3,30 Dollar je Aktie auf 3,34 Dollar je Aktie auf 3,30 Dollar gehen. Also sprich um 4 Cent reduziert. Klingt jetzt gar nicht so viel, ist auch eigentlich gar nicht so dramatisch, weil man eben hier davon ausgeht, dass man natürlich ein bisschen in der Investitionskraft zurückfährt aufgrund der aktuellen Situationen weltweit. Die Adobe-Aktie trotzdem natürlich hier im Minus mit 9%, konnte sich dann aber schon stabilisieren und im Folgetag ging es dann auch schon wieder ein bisschen nach oben im Zuge eines doch recht stabilen und starken Marktes dann auch hinten raus zum Ende des Handelstages. Adobe, für mich ein Basisinvestment, auch wenn hier bloß 9% Umsatzwachstum zu Buche standen. Aber wenn man überlegt, aus 4,26 Milliarden Dollar 1,27 Milliarden Dollar Gewinn macht, ist das immer noch eine Riesennummer. Es ist eine Cash-Cow, die hier natürlich sich weiterentwickeln kann, die jederzeit zuschlagen kann auf dem Markt und neue Akquisitionen tätigen kann. Deswegen für mich Adobe weiterhin, auch wenn der Ausblick ein bisschen runtergefahren wurde, durchaus ein kaufenswerter Kandidat, vor allen Dingen auf diesem Niveau. Du hast ja Adobe noch nicht im Depot,
nein,
Philipp, aber ich glaube, du bist auch positiv gesandt für die Aktie.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach ein riesen Tech-Konzern. Sie machen ja auch so viel, also sie sind ja viel mehr auch als Photoshop, muss man tatsächlich sagen. Also sie unterstützen ja Menschen auch bei Online-Shops. Sie konkurrieren auch dort zum Beispiel auch mit Shopify. Und sie bieten sehr viel an, sehr viel in der Cloud, auch PDFs. Ne, alles von Adobe, tolles Unternehmen. Du bist ja auch schon sehr langfristig investiert, oder?
Ja, ich glaube schon seit 2018 und ja, ich habe auch nie dran gedacht, die Aktie zu verkaufen. Werde ich auch jetzt wegen so ein paar Wachstumsschwächen nicht tun. Vor allen Dingen, weil 9% Rückgang, die kann man ja auch schön wieder aufkaufen. Wie gesagt, die Unterstützungen haben hier gehalten. Am Anfang der Woche hat noch berichtet, Nike, Philipp, du bist ja eher der Adidas-Mensch, wissen wir
was?
Ja, hast du mal gesagt, ich kaufe mehr Nike. Bin mehr auf Nike-Seite.
Ich habe aber dir die Woche auch am Telefon gesagt, ich würde tatsächlich jetzt doch eher vermutlich Nike jetzt nehmen.
Ich dachte
als
eher
Investment.
Aus Kundensicht. Aus Investorensicht weiß ich das, dass du eher Nike zugestimmt bist und zugeneigt bist, aber ich dachte, aus Kundensicht bist du eher der.
Oh nee, da bin ich das, was meine Frau mir kauft, trage ich beim Laufen.
Ja, so ist das dann nach der Hochzeit. Naja, positive Ergebnisse überraschten eben hier den Markt. Damit hatte erstmal keiner so sehr gerechnet. Das Umsatzwachstum wurde auf 5% gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahr war es eben nur 1% Umsatzwachstum. Mhm. Insofern natürlich eine gute Entwicklung, auch wenn 5% nicht viel klingt. Das China-Geschäft kommt zurück. Das war nämlich ein relativ großes Problem. Kommen wir gleich nochmal drauf. Das Direct-to-Consumer-Geschäft, das legt weiterhin zweistellig zu.
Krass.
Ist also hier nach wie vor der echte Treiber für das Wachstum in Nordamerika und Europa. Wächst man tatsächlich noch sehr, sehr gut, in Nordamerika sogar zweistellig und in China hat man jetzt nur noch minus 5% Umsatzrückgang also, aber das war im letzten Quartal noch minus 20%. Dann habe ich mal geguckt, warum. Liegt natürlich einmal an den Handelsketten, natürlich auch den jeweiligen Lockdowns, die man in China hatte und vor allen Dingen, weil man zum Boykott aufgerufen hat von westlichen Marken. Und da war Nike natürlich relativ schwierig mit dran, weil man einfach weniger Umsatz dadurch einfahren konnte. Aber wie gesagt, auch das jetzt mittlerweile wieder leicht behoben, nur noch ein bisschen der Rückgang. Nike möchte jetzt gezielter die Chinesen ansprechen mit besseren Produkten, die dafür zugeschnitten sind. Ist dann jetzt natürlich die Frage, wie das dann aussehen soll und ob das auch clever ist. Weil wenn man ein Land hat, was einen jederzeit gerne mal boykottieren könnte, wüsste ich nicht, ob
boykottieren lässt.
Oder ja, boykottieren lässt, muss man eher sagen. Dann ist ja die Frage, ob ich dann wirklich dort noch mehr meine Hoffnung, mein Wachstum drauf investieren möchte. Kann man vielleicht drüber streiten, würde ich eher kritisch sehen. Egal, höhere Marketingkosten und Logistikkosten konnten durch diesen Direct-to-Consumer-Geschäft auch ausgeglichen werden, weil dadurch natürlich die Margen steigen. Und der Ausblick für das Geschäftsjahr ist weiterhin ein mittlerer, einstelliger prozentualer Bereich im Wachstum, umsatzseitig. Und wie gesagt, die Bruttomarge soll auch weiter ansteigen, was natürlich auch eine Folge des Direct-to-Consumer-Geschäftes ist. Finde ich sehr, sehr spannend, die Entwicklung. Wie gesagt, mir gefällt nicht unbedingt so der Fokus auf den chinesischen Markt. Ich weiß, da kommt viel Geld her, aber andererseits muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr abhängig von der Geschichte wird, denn ich spinne jetzt mal ein ganz großes Rad, wenn vielleicht China irgendwann mal doch die Idee hat, Taiwan einzunehmen, will ich mal die Sanktionen sehen, die dann passieren und was dann eben passiert, auch mit Nike. Ist jetzt vielleicht weit hergeholt und vielleicht auch für uns nicht ganz vergleichbar mit den Sanktionen Russland aktuell, aber ob der US-Markt das vielleicht anders sieht als jetzt der europäische Markt. Wir sind ja viel abhängiger noch von den Chinesen, als es vielleicht die USA ist. Und das heißt jetzt nicht, dass die USA nicht abhängig von den Chinesen ist, aber vielleicht nicht ganz so sehr wie unsere europäische Wirtschaft. Insofern all das immer so ein bisschen, was mit einfach mitschwingt, wie ich finde.
Ja.
Neigt natürlich trotzdem jetzt rein tendenziell aktientechnisch auf einem recht guten Niveau. Tencent hat ebenfalls berichtet, ist, finde ich, untergegangen, hat man den Medien so wie gar nicht gelesen. Umsatz- und Gewinnwachstum verlangsamt sich sehr, sehr stark sogar. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich war selbst ein bisschen überrascht, als ich dann gelesen habe, dass der Umsatz nur noch 8% gestiegen ist, auf 22,6 Milliarden Dollar. Ist natürlich trotzdem eine Hausnummer in einem Quartal, aber das Wachstum ist deutlich zurückgegangen. Das ist der langsamste Anstieg seit dem IPO. Der Gewinn sackte um -13% ein. Insofern hat man also hier zwar noch Gewinn erzielt, aber auch der ist eben rückläufig.
Und der wird jetzt auch gespendet.
Und ja, wenn es dumm läuft, wird er auch gespendet für soziale Zwecke. Die operative Marge, 23%, auch weniger. Es war mal bei 28-29% in den Vorquartalen. Der Free Cashflow und der CapEx waren die einzigen Kennzahlen, die mich überzeugt haben, denn die legten um 21% zu, was grundsätzlich gut ist. Man hat mehr Geld zur Verfügung und kann auch hier besser investieren. Aber warum würde ich nicht investieren? Und das verdeutlicht eigentlich das Zitat von Ma Huateng, dem Chairman und CEO von Tencent. Er sagte, und jetzt halte ich fest, Philipp, wir glauben, dass die chinesische Internetbranche strukturell zu einem gesünderen Modus übergeht, der sich durch eine Neuausrichtung auf Nutzwert, technologische Innovation und soziale Verantwortung auszeichnet. Das klingt für mich einfach genau nach dem, was die KP definitiv hören möchte.
Oh Mann.
Und nach einem gesünderen Modus zu sagen, ja, unsere Produkte sind eigentlich so schädlich, wir möchten schon, dass unsere Kunden, weil in China gibt es ja diese
Einsicht
Regel, dass
man… Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.
Genau, und nach dem Gutdünken geht es eben jetzt hier einfach schön mit. Klar, was soll er machen? Er kann sich natürlich jetzt kaum gegen die Regierung stellen. Trotzdem sagt das natürlich ganz klar, hier geht es nicht darum, Wachstum zu erzielen, sondern es geht einfach wirklich darum, der KP am besten zu gefallen und da nicht irgendwelche weiteren Sanktionen oder irgendwelche Gegenströme zu erleben. Deswegen für mich weiterhin kein Investment-Case mehr, einfach weil man hier viel zu viele politische Risiken hat. Und wenn man selber als Gaming-Hersteller oder als Gaming-Vertreiber letzten Endes es gut heißt, dass man jetzt eine sehr, sehr große Einschränkung im Gaming-Sektor hat für den Endnutzer, dann ist das natürlich schwierig, rein aus Unternehmensinteressen heraus. Cintas, wir sind investiert, hat ebenfalls gute Zahlen, Gewinn- und Umsatzprognose übertroffen. Cintas auf dem Weg zum Allzeithoch, läuft also wieder schön hoch.
Nur mal ganz kurz, was macht Cintas?
Cintas, Berufskleidung, ganz genau. Wichtig vielleicht, genau, also für sämtliche Berufszweige machen sie die Berufskleidung und die muss halt immer wieder erneuert werden und da hat man dann natürlich, einen sehr hohen Burggraben und natürlich auch einen riesen Markt vor sich.
Ja, und wir haben natürlich eine hervorragende Analyse. Link dazu findest du in den Shownotes. Marcel, die Börsen sind ja aktuell sehr volatil.
Das stimmt.
Und nicht jeder hat das große Glück, unter der Woche so viel unterwegs zu sein oder so viel in seinem Arbeitstunnel zu sein, so wie wir beide. Die meisten bekommen ja auch durch die sozialen Medien, durch Influencer, durch auch Finfluencer so viel Input, wie schlimm alles ist. Und schon morgens, wenn man Instagram aufmacht, finde ich persönlich, sieht man schon so, ah Gott, wird's heute schlimm, wird's heute gut. Oh mein Gott, was sagen die Leute mir? Oh nein, was? Futures? Was sind denn eigentlich Futures? Oh Gott, es sieht schlimm aus. Öl steigt, muss ich Shell kaufen? Oh Gott. Und meine Strategie ist ja, einfach nicht ins Depot schauen und hier schön hinten draußen chippen. Und du arbeitest halt einfach viel. Aber man kann natürlich auch, es gibt einen großen Markt in Deutschland tatsächlich, der auch volatil ist, der auch schwankt oder einen weltweiten Markt, der aber gar nicht so, den hat man nicht so auf dem Schirm und das ist der Immobilienmarkt tatsächlich.
Man kann halt nicht nachsehen, ja.
Also du kannst jetzt nicht nachgucken, du hast ja Eigentumswohnungen, ich habe auch eine und es ist ja jetzt nicht so, dass wir einfach jeden Morgen in unsere App gucken können und können gucken, Mensch, wie viel ist das eigentlich heute wert zum aktuellen Tagespreis?
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Und deswegen finde ich persönlich, ist es auch immer, dass die Mischung es macht. Und wir haben ja schon vorhin angekündigt beim Cliffhanger, so wie man das ja nennt, dass wir über Ruhe auch fürs Depot sprechen. Also ein kleines Om. Und wir finden ja natürlich Basisinvestment, MSCI World etc. müssen wir jetzt nicht nochmal predigen. Aber auch Immobilien gehören dazu. Und man kann das natürlich über verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel über Aktien ist natürlich dann vielleicht nicht die beste Lösung, weil dann sieht man wieder jeden Tag, oh mein Gott, da steht's wieder, hier steht's, 40.000 Wohnungen sind auf einmal minus 3% wert oder plus 5 oder hä? Verstehe ich alles gar nicht. Aber es gibt natürlich auch, und das ist das Schöne, wir haben ja bei Modern Value Investing nur Werbepartner, von denen wir selber überzeugt sind. Und wir müssen allein schon aus Transparenzgründen heute schon bekannt geben, dass wir bei unserem Werbepartner, der Rocket Holding, im Bereich Immobilien wieder investiert haben. Wo haben wir denn investiert, Marcel?
In der Adlerstraße, Neckarauer Straße in Mannheim.
Also an der Kreuzung wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, man sagt aber nicht Mannheim, man sagt Mannheim.
Oh, liebe Grüße dann nach Mannheim.
Genau, so sieht's aus.
Genau.
Lustiger Funfact über Mannheim, dass die eigentlich, ich glaube, gar nicht so Straßennamen haben. Die haben, glaube ich, eher so Straßennummern und Bezirke. Also ich meine es wirklich ernst.
Ja, gut, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Naja, also, ist ja egal. Was ist das Besondere an unserer Investition in Mannheim? Ja,
also wir haben hier einen Zinssatz von 7,75% bei der Finanzierung, die 2 Jahre läuft. Mhm. Und ja, da wird natürlich eine gewisse Summe eingesammelt, um dann dieses Haus an dieser Stelle schön zu renovieren, aufzubauen und dann natürlich dann auch wiederum zu vermieten, beziehungsweise Eigentumswohnungen zu verkaufen. Geht uns da nichts mehr an, weil uns natürlich nur die Finanzierung hier interessiert in dem Falle. Und wie wir finden, sind 7,75% durchaus attraktiv für eine sichere Bank. Im Prinzip kann man hier ordentlich investieren, aber man findet natürlich auch noch andere Projekte. Immer wieder kommen neue. Durch die Home Rocket hat man immer wieder neue Projekte. Und nicht nur das, man ist ja nicht nur bei den Immobilien dabei, sondern man könnte jetzt theoretisch auch bei Green Rocket mal schauen. Dort haben wir auch Startups, insbesondere natürlich der Nachhaltigkeit zugewandt, die durchaus auch lukrativ sein können, wie zum Beispiel jetzt gerade Zwoka, ein E-Mobility von A bis Z Projekt, also doch ein tolles Unternehmen. Oder eben bei der Lion Rocket, wo es dann um mittelständische Unternehmen geht und deren Finanzierung.
Wichtig ist natürlich, wir wollen jetzt nicht sagen, raus aus Aktien, alles auf sowas. Also das ist natürlich auch mit einem Risiko behaftet. Aber Diversifikation schadet nur dem, der sie nicht hat. Und bei unserer MVI Holding, ich habe es jetzt live, Marcel, 1,75% Holdinganteil ist jetzt hier der Anteil der Adlerstraße in Mannheim. 7,75% Zinsen. Der Podcast kommt am Freitag, dann gibt es noch 13 Tage diese 7,75%, das sind sogenannte Early-Bird-Zinsen. Ich würde sagen, den Link dazu stellen wir euch einfach in die Shownotes. Wichtig ist, wie gesagt, schaut euch das an, Diversifikation ist wichtig und solche Zinsen ist einfach auch angenehm, ne? Sowas zu haben. Das genau, sind fixe Zahlungen und wir haben auch schon die ersten Zahlungen bekommen, also wir können auch transparent berichten, es ist seriös.
Ist ja auch wie eine Dividende am Richtig. Ende des Tages. Es gibt ja Menschen, die investieren in Unternehmen, die Dividenden von 5-6% abwerfen, die könnten theoretisch auch einfach genau das machen,
ja,
weil da kommt genau das, also mehr raus, theoretisch, ne? Also als Beispiel. Also das kleine Om ist heute unser Werbepartner Rocket. Dann haben wir eine Konferenz gesehen diese Woche, die mich persönlich, nachdem ich das Ganze mal durchforstet habe, eigentlich von den Latschen gehauen hat. Ich bin so begeistert, Philipp, dass ich tatsächlich
nicht. Hast du nachgekauft?
Nein, auf dem Niveau kann. Ich kann einfach nicht nachkaufen. Die Position ist viel zu groß. Ich rede von Nvidia. Wahnsinn. Philipp, 14 neue Technologien vorgestellt. 14. Es ist ja nicht so, dass man hier mal ganz sparsam reingehen und sagt so, hey, hier, das ist die große Innovation. Nein, wir haben gleich 14 mitgebracht. Und das in Bereichen der KI, Deep Learning, maschinelles Lernen, das Omniverse darf hier natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt mal zu den einzelnen Bereichen. Und da lohnt sich tatsächlich, und ich will jetzt hier keinen langweilen, aber es ist wirklich ein echter Fortschritt beim Deep Learning.
Man kann ja jetzt auch zum Beispiel bei Apple einfach schnell auf doppelte Geschwindigkeit stellen.
Oh,
wenn man findet,
wenn das jetzt ein bisschen zu lange dauert, dann nein, also ich habe mir natürlich Mühe gegeben, das Ganze kurz zu fassen.
Okay. Deswegen
fange ich auch direkt an. Deep Learning ist natürlich ein riesen wichtiger Bereich und dafür gibt es Nvidia Morpheus. Das ist ein Produkt, das kann digitale Bedrohungen vorher erkennen und entsprechend reagieren. Das kennen wir schon aus dem Bereich der Cybersecurity von CrowdStrike.
Richtig.
Die machen Ähnliches mit KI und auch das ist hier beim Deep Learning natürlich ein großes Thema bei Nvidia, die diese Technologie der Zukunft für Cybersecurity ebenfalls entwickeln. Also finde ich spannend, dass aus Nvidias Haus echte Konkurrenz kommt für CrowdStrike.
Ja.
Glücklicherweise ist der Markt groß genug für mehrere Player.
Puh.
Und da werden auch noch viel mehr Platz finden. Aber auch hier ist man eben tatsächlich branchenführend und jeder, der in Nvidia investiert ist, hat eben dann auch gewisse Cybersecurity-Anteile schon im Depot. Earth 2 oder Earth 2, kennst du das?
Nein.
Erste digitale Zwillings-Supercomputer Und bevor jetzt jeder sagt, so, Alter, was erzählt er da? ForecastNet entwickelt mit verschiedenen Unis zusammen, dass man Extremwetterereignisse binnen Minuten vorhersagen kann. Also dieses Projekt ist eben tatsächlich eine Geschwindigkeits...
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Zuwachs, den man vorher nicht hatte, denn bisher hat das Berechnen dieser Daten etwa ein Jahr gedauert. Und jetzt kann man das binnen Minuten durch diesen Supercomputer einfach so rausholen. Ist natürlich wichtig, gerade auch Versicherungsbranche. Ja. Wann weiß ich, welche Katastrophen stehen hier vor uns? Natürlich auch die Frühwarnerkennung, also für um Menschenleben einfach schlichtweg zu retten.
Ja.
Dann gibt es weitere Produkte, und zwar im Bereich der Prozessoren. Der H100 CPU, ebenfalls ein 4-Nanometer-Prozessor-Chip von TSMC, ist der erste Grafikprozessor mit 700 Watt. Das heißt, und jetzt, um das auch mal darzustellen, hat eben der CEO von Nvidia, der Herr Huang, eine schöne Metapher mitgebracht. Und zwar 20 H100 CPU-Prozessoren könnten das gesamte Internet-Traffic der Welt bewältigen. Also dieser eine Chip mal 20 könnte alles, was die Internet... Das muss man sich mal vorstellen, welche Leistungsfähigkeit da dahinter steckt. Da bin ich tatsächlich, also das fand ich am faszinierendsten, auch dieser Vergleich einfach mal, dass man greifen kann, was das bedeutet. Die Ankündigung Grace Hopper Superchip für 2023, auch das klingt natürlich immer so ein bisschen fast ein bisschen ulkig.
Superchips.
Genau, das ist ein Chip, der vereint GPU und CPU gleich mal in einem. 600 GB Speicher GPU und das 30-fache an höherer Speicherbandbreite, als das bisher der Fall war. Perfekt eben für KI-Systeme und Hochleistungsrechner. Also hier adressiert man natürlich den ganzen Rechenzentrenmarkt und kann auch hier wieder mit neuen Produkten tatsächlich diesen Markt revolutionieren. Die Neuvorstellungen für KI, die geeignet sind für starke Effizienzsteigerungen in verschiedensten Bereichen wie Medizintechnik, Automobil, Landwirtschaft und Wissenschaft, wird ebenfalls ein Produkt sein, was sicherlich ordentlich an Umsatz treiben kann, weil man natürlich eine Vielfalt an Märkten bedient. Dann kommen wir zum autonomen Fahren. Drive heißt ja die Plattform von Nvidia, die gibt es ja nun schon ein ganzes Stück. Das Selbstständige, also das autonome Fahren, ist dann eben möglich. Zudem können Nachrichten vom Fahrer verschickt werden und sogar Fragen zu den Gebäuden beantwortet. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Fahrzeug an irgendeinem Gebäude langfährst, in irgendeiner Stadt, die du nicht kennst, kannst du fragen, was ist denn das hier zu meiner linken Seite? Und das Auto beantwortet dir sogar noch diese Fragen. All das innerhalb dieser Plattform, die es eben dann auch ermöglicht. Und das System selbst heißt Hyperion 8 oder 8 und wird bei Mercedes-Benz ab 2024 schon integriert sein. Also wenn du dann ein Auto kaufst der höheren Klasse, wird das schon mit dabei sein. Hyperion 9 ab 2026 in den Fahrzeugen hat dann schon die doppelte Datenmenge, die sie verarbeitet. Also siehst du auch, dass das Ganze wirklich exponentiell
wird. Ja.
BYD und Lucid Motor setzen ebenfalls auf die Technologien. Die sind frisch dazugekommen und all das sind schon wieder 11 Milliarden Dollar Umsatz hochgerechnet. Also erschreckend gut.
Wahnsinn.
So, und jetzt zum Schluss noch, für mich auch ein Highlight mit, Innovation im Bereich der Omniverse. Und zwar anhand eines Amazon-Lagers wurde das Ganze mal demonstriert. Und das heißt, dass die Roboter, die da sowieso schon ohnehin autonom schon verlaufen, können durch Daten eben gefüttert und trainiert werden, sodass Effizienzgewinne und Wochen an Zeit erspart werden. Auch das natürlich ein Riesenvorteil für alle, die im logistischen Bereich da natürlich noch besser und schneller werden wollen und müssen. Außerdem ermöglicht das Omniverse auch Veränderungen in den Lagern einfach zu simulieren. Das ist natürlich ein super Punkt, wenn man sagt, okay, lass uns mal diesen Prozess XY einfach mal verändern, mal gucken, was am Ende an Output rauskommt. Das kann man eben machen, ohne einfach mal das Lager stillzustellen und zu sagen, komm, wir probieren das jetzt in High Life. Nein, das kann man alles über die Omniverse machen. Also auch richtig gut in der Phase des Planen für ein Lager von irgendwelchen
Simulationen
Werken. Und so. Die ganze Simulation wird dort natürlich eine Riesenrolle spielen. Also Leute, egal, ich bin überzeugt. Disclaimer-Hinweis, buy and hold till I'm old, heißt das bei Nvidia. Und wenn die Position nicht schon so groß wäre, hätte ich den Ausbruch auch genutzt, um nachzukaufen. Aber man darf es ja auch nicht übertreiben. Und ich glaube,
du darfst.
7 oder 8% Depotanteil sind ja schon relativ groß gewachsen.
Ja, also Wow.
Ja, ja.
Also, das könnte ja dein König sein, aber ich komme jetzt vom König im Depot zur... Okay, mir ist kein besserer Übergang eingefallen.
Ja, okay.
Vom König komme ich jetzt zur Queen's Gambit Grove Capital. Schon mal gehört? Mhm. Schon mal investiert?
Nee. Nicht gehört, nicht investiert.
Weißt du, was das ist?
Nein.
Das ist ein SPAC.
Ah.
Und die kommen nächste Woche an die Börse. Also sie sind ja schon an der Börse, das ist das SPAC. Und sie bringen ein Unternehmen an die Börse. Und jetzt bin ich gespannt, ob du das Unternehmen schon mal gehört hast. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Swivel.
Swivel?
Swivel.
Habe ich tatsächlich schon gehört. Aber was machen sie gleich?
Swivel ist ein arabisches Mobilitäts-Startup. Finde ich ganz interessant, wenn man sagt, man möchte so ein bisschen in dem Bereich mal investieren. Sprechen wir heute doch zweimal darüber. Und sie haben zugekauft in Europa. Also sie kommen trotzdem nächste Woche an die Börse, wenn man investieren möchte. Ich würde mal ganz kurz die WKN ansagen. A2QMNZ. Und der Preis? $9.95. Das klingt ja wie ein Angebot.
Ja.
Und sie haben jetzt zugekauft in Deutschland. Und diese App ist tatsächlich in Afrika und in der Golfregion ist Swivel eine große Macht. Und die verdienen da wirklich Geld auch schon. Und sie sind eine Mobilitätsplattform oder auch eine Mobilitätsfirma. Und das Startup übernimmt jetzt das Berliner Unternehmen Door2Door, wie der Gründer Tobias Kirschbaum und Maxim Nourudi dem Handelsblatt am Donnerstag bestätigen. Und man möchte zusammen, gemeinsam einen globalen Mobilitäts-Champion schaffen. Zum Übernahmepreis machte man natürlich keine Angaben. Swivel ist bis jetzt in Deutschland nicht aktiv. Gestartet ist das Unternehmen vor gerade einmal 5 Jahren in Kairo als Buchungsplattform für den Nahverkehr. Also über die App von Swivel können Kunden Fahrten buchen bei lokalen Busfirmen. Diese sammeln diese ein und bringen sie zum Ziel. Ihre Dienste haben die Gründer jetzt inzwischen in weitere Länder, zum Beispiel also in Afrika, ausgeweitet, aber auch in Asien. Und das Startup gilt als eine der erfolgreichsten Gründungen in Nordafrika und hat jetzt seinen Sitz von Kairo nach Dubai verlegt. Und nach einem aggressiven Wachstumskurs will der Vorstandschef Kandil die Firma in der kommenden Woche, wie gesagt, an die Börse in New York bringen. Man fusioniert alles mit dem SPAC. Man möchte aus den Erlösen heraus weitere Übernahmen finanzieren, in neue Technologien und neue Märkte sowie neue Geschäftsfelder investieren. Jetzt ist natürlich die Übernahme von Door2Door. Was hat man da gemacht? Und Door2Door, finde ich, ist ein total spannendes Geschäftsmodell. Finde ich wieder super, dass wir sowas auch in Deutschland haben, in unserer Startup-Welt. Weil die App von Door2Door bietet Komplettlösungen für den Nahverkehr in einer Stadt an. Also per der einen Software mit dieser einen App, die sie haben, bestimmst du dein Fahrziel und kriegst den effizientesten Weg, ob Bus, Taxi oder Kleinbus, alles wird aufeinander abgestimmt. Du kannst auch darüber bezahlen, finde ich super. Und die Kunden von diesem Startup sind München, Dublin und Münster. Also ich bin gespannt, was wir erleben werden. Ich glaube, wenn man in diesem Bereich in Mobilität investieren möchte, und Mobilität ist für mich persönlich auch ein Grundbedürfnis. Also das ist etwas, das möchte ich nicht aufgeben, die Freiheit zu reisen, zu entscheiden, wie ich das machen möchte. Und ich glaube, mit steigendem Wohlstand, den man natürlich auch hier einfach hat, in den afrikanischen Ländern, im Nahen Osten, in Asien natürlich auch. Also diese gesamte Palette der Emerging Markets, glaube ich tatsächlich, könnte dieses Geschäftsmodell weiter skalieren. Und das nach oben. Und die Börsenbewertung, man kann für $9.95 jetzt im Angebot einsteigen, würde ich persönlich sagen, ist eine coole Beimischung fürs Depot. Was meinst du?
Interessant, ja. Mhm. Stimmt, muss man vielleicht beobachten, wie dann auch die Quartalszahlen werden, ob die auch wirklich das Wachstum mit hervorbringen, auch organisch natürlich, nicht nur anorganisch. Wird sehr spannend, können wir ja beobachten. Also merkt ihr das, vergiss es nicht.
Ich versuch's.
Ja, ist tatsächlich spannend und ich glaube für Städte allgemein oder wenn man sagt, okay, gerade auch jetzt Autos werden ja immer teurer, also nicht nur durch die Spritpreise, das sieht man ja an den Tankstellen, sondern eben auch, ich sag mal, beim Kauf, beim Leasing, was auch immer, es ist echt ein Kostenblock und ich glaube, immer mehr Leute werten das, wenn sie sich, ich sag mal, auch wenn sie Alternativen zurückgreifen können, also jetzt nicht aus dem Land oder nicht vom Land kommen, dann haben sie sicherlich auch ein Interesse da, effizient von A nach B zu kommen, ohne jetzt vielleicht ein Auto zu nutzen. Insofern doch vielleicht ein großer Markt, den man hier vor sich hat. Ich bringe heute mal noch ein Ölunternehmen mit, zumindest bisher, und zwar Total oder Total Energies, wie es jetzt auch, ich sag mal, an den Tankstellen heißt.
Man hat ja umgebrandet, die Tankstelle deines Vertrauens?
Das darf ich so jetzt bestimmt nicht sagen. Also,
du kannst sagen, okay.
Ach komm. Also,
würdest du weiterfahren?
Das ist mir schon passiert, aber ich bin da auch immer mal an der Waschanlage. Ja. Ja.
Jedenfalls, also wenn man Marcel mal treffen möchte.
Ja, einmal im Jahr an der Waschanlage. Wow. Ölkonzern. Also, sie haben jetzt einen konkreten Klimaschutzplan bis 2030 aufgestellt. Kennt man so ein bisschen von Shell? Die haben auch sich auch bis 2050 Zeit gelassen. Aber gut, will jetzt auch nicht vergleichen, ja, Äpfel und Birnen und so. Bis 2025 möchte man -50% an Methanausstoß einsparen. Das ist schon ordentlich. Bis 2030 sollen es 80% sein. Also hier hat man sich einiges vorgenommen. Das Unternehmen will außerdem die Emissionen aus den verkauften Ölprodukten bis 2030 um 30% im Vergleich zu 2015 reduzieren. Auch bis zum Ende des Jahrzehnts wird man quasi den Verkaufsmix zu 30% aus Ölsanden bestehen. Also man hat hier dann auch nochmal Alternativen. Die Hälfte soll auf das Gas entfallen. Strom soll 50% ausmachen und der Rest eben Biogas, Biotreibstoff, Wasserstoff und E-Fuels. Total Energy will seine Stromproduktion bis 2030 auf rund 120 Terawattstunden von 21 im vergangenen Jahr erhöhen. Also hier hat man dann auch nochmal einen deutlichen Anstieg. Und die Erzeugungskapazitäten erneuerbarer Energien soll bei 100 Gigawatt liegen. Also das wäre natürlich dann eine recht gute Transformation, muss man sagen. Auch ein echter Beitrag zum Klimaschutz. Gerade hier ist man natürlich auch in einer gewissen Verantwortung, weil man auch viel zur Verschmutzung beigetragen hat und auch schon noch weiterhin viel beiträgt.
Ja.
Was natürlich jetzt nicht ganz ausbleibt, gehört halt zum Geschäftsmodell. Aber schön, wenn man es dann erstmal so in einen klaren Plan fasst und das dann auch, ich sag mal, nachhaltig kontrolliert, dass man auch auf dieser, ja, auf diesem Weg auch das Ziel findet, was man möchte.
Also es wird auch definitiv irgendein Unternehmen schaffen, sich da so zu transformieren. Also auch wenn wir nicht die großen Shell-Fans sind.
Ich glaube, auch Shell wird es schaffen. Nur wird es halt einfach länger dauern und ich würde es halt nicht als Investor begleiten. Ich würde es dann aber natürlich alle Daumen drücken, dass es so schnell wie möglich funktioniert. Das ist ja ganz klar. Und für jeden Investierten natürlich auch die Daumen drücken. Ich würde es bloß selber nicht investieren. Das
da,
auch bei Total Energies übrigens.
Ist, glaube ich, ein schönes Stichwort. Und jetzt kommen wir zur Stagflation. Weißt du, was Stagflation ist?
Erklär es doch mal bitte jedem.
Stagflation ist eigentlich ganz einfach, bedeutet, die Inflation ist hoch, das Wachstum ist niedrig, also das Wirtschaftswachstum. Und was hat das dann zur Folge? Das Bruttoinlandsprodukt sinkt, die Arbeitslosigkeit geht hoch, die Unternehmensgewinne sinken, die Inflation steigt weiterhin. Und das Wachstum, also wenn das Wachstum stagniert und nicht mehr besser wird, ist das echt schlecht für eine Gesellschaft, weil sie sich nicht weiterentwickelt. Natürlich gibt es auch andere Modelle. Andere sagen, wir brauchen kein Wachstum. Es ist alles so toll, wie es ist. Und es gibt ganz viele Menschen. Es gibt, es gibt Menschen, die kleben sich an die Straße und sagen das. Und jetzt, liebe Leute, die an die Stagflation und an die Inflation und an die Macht des Marktes glauben, gibt es natürlich auch verschiedene Investmentideen, sich davor zu schützen. Es wird haarig. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin persönlich nicht bereit, in solche Unternehmen zu investieren. Aber ich habe einen interessanten Artikel gelesen auf kiplinger.com und da heißt es 5 überragende Aktien, welche dein Depot schützen vor Stagflation. Und diese 5 Stück schmeiße ich jetzt hier mal in die Runde.
Okay. Wir sind alle bereit.
Okay, bereit? Mhm. Wurf Nummer 1. B2Gold. Was könnte dahinter stehen? Marktkapitalisierung knapp 5 Milliarden US-Dollar. Dividendenrendite 3,8%.
Ja, Goldunternehmen, ja.
Richtig, ein Goldminenunternehmen mit Minen in Mali, auf den Philippinen und Namibia. Nächstes Unternehmen, was das ganze Depot schützen soll. Wahrscheinlich das schlimmste, oder ich glaube, sie sind gerankt als das schlimmste Unternehmen der Welt. Vale aus Brasilien.
Ja.
Dividendenrendite
5.
13,4%. Und sie sind der weltweit größte Hersteller von Eisenerzen, Eisen, aber auch Nickel. Weiter geht es dann mit, habe ich auch noch nie gehört, Ovinetiv. Ovinetiv, und ich sehe hier das Bild von so einem Ölturm. 12,5 Milliarden Market Cap. Dividendenrendite 1,6%. Und sie sind ein Produzent von Öl und Natural Gas in North America. Gleich geschafft, Marcel. Weiter geht's mit der BHP Group. BHP Group.
Die kennt man ja.
Die kennt man tatsächlich. Auch eine Dividendenrendite von fast 10%. Und auch hier, sie haben verschiedene Minen, sind schon ein diversifizierter Rohstoffkonzern. Ich kann auch verstehen, jeder, der sagt, der möchte sowas im Depot haben, weil es ist natürlich, machen wir uns nichts vor, wenn Rohstoffpreise steigen, ist es natürlich gut, auch sowas im Depot zu haben. Und als letztes, habe ich auch noch nie gehört, ist Nutrien. Nutrien kommt auf 2% Dividendenrendite aus Kanada und einer Marktkapitalisierung von 52 Milliarden Dollar. Und sie machen eher so ein bisschen, Unkrautsbekämpfungssachen, also hier so Crop, dann dazu aber noch Nitrogen, Dünger, also vielleicht so ein bisschen mehr, was man sich angucken könnte.
Ja, gerade jetzt, wo Dünger natürlich aus Russland den Sanktionen unterliegt, ist natürlich vielleicht eine Idee, ja.
Ist schwierig, weil sie arbeiten ganz viel mit eigenen physischen Stores. Über 2000 Stück haben sie in den USA, in Kanada, Südamerika und Australien. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell man das exportieren könnte. Vielleicht möchte man sich aber im Bereich Saatgut und solche Sachen doch mal umgucken.
Bei Bayer meinst du jetzt?
Nein, ich werde nicht mehr so viele Sachen hier erwähnen in diesem Podcast. Und ich glaube jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, in eines von diesen 5 Unternehmen zu investieren, würde ich wahrscheinlich Nutrien nehmen.
Okay.
Was sagst du?
Ja, ich würde wahrscheinlich keine nehmen.
Du würdest das Geld lieber auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen.
Genau, und das Kopfkissen.
Inflation aussetzen. Aussitzen.
Aussitzen. Nein, Quatsch. Aber ja.
Ach komm, so ein bisschen 13%
Dividende. Ich glaube einfach, ich bin ja Optimist. Du weißt ja, ich bin Optimist. Mhm. Und das kann manchmal schlecht sein, manchmal auch gut. Aber ich glaube, man lebt definitiv glücklicher mit Optimismus. Egal, muss jeder für sich selber wissen. Aber wichtig als Optimist natürlich, für mich geht es immer Wachstum. Und Wachstum wird es auch weiterhin geben. Und deswegen gibt es auch Unternehmen, die einfach erfolgreicher sein werden als heute oder gestern.
Ja.
Und deswegen wird es auch bessere Unternehmen geben, vielleicht auch nachhaltigere, vielleicht auch innovativere, als die jetzt vor Stagflation schützenden, vorgelesenen Beispiele. Also ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten.
Finde ich ganz interessant. Ich habe die Woche in einem anderen Podcast gehört, da ging es so um die ersten Aktien. Und da hat jemand mal nachgeschaut, so 1998, glaube ich, die erste Aktie gekauft. Und da waren so die Top-Picks so auch von bekannten Medien, Printmedien, Börsenmedien, waren zum Beispiel Hersteller von DVD-Rohlingen, CD-Rohlingen. Und da ist, glaube ich, natürlich auch mal wichtig, weil du sagst, Optimist, wenn man in Einzelaktien investiert, muss man natürlich auch immer gucken, das ist so eine Story. Weil wir sagen immer, boah, wird es das unter Geschäftsmodell in 10 Jahren geben? Und wahrscheinlich hätten wir 1998 wahrscheinlich auch in CDs investiert und diese hier im Aktiencheck besprochen, hätten wir gesagt, geil, da kann nie wieder was kommen. Also man muss auch der Optimist sein, glaube ich, um auch zu sagen, mein Denken oder meine Überzeugung, die ich habe im Bereich zum Beispiel Aktien, Geschäftsmodelle, ich muss immer bereit sein, disruptiert zu werden, das zu erkennen und dann eventuell auch nochmal anders zu investieren.
Ja, nichts ist also, so beständig wie die Veränderung.
Genau, also klar, ich glaube, wer sagt, das darf es bei mir im Depot nicht mehr geben. Man sagen ja auch viele immer hier Buy and Hold und Schlaftablette nehmen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Buy, Hold, Check ist, glaube ich, der bessere.
Also ja, klar. Also bin ich immer bei dir, weil wenn irgendwann mal eine Alternative kommt und das disruptiert wird, dann ist natürlich logisch, dass man dann auch mal hinterfragen sollte. Deswegen sind ja solche Tage wie jetzt bei Nvidia sehr wertvoll, weil man eben einfach sieht, dass die Zukunft sogar noch von großen Unternehmen gemacht wird. Ja. Dann haben wir tatsächlich auch einen gemeinsamen Top der Woche, und zwar unseren Werbepartner.
Richtig.
Companisto. Man kann nach wie vor.
Da sind wir auch wieder beim Thema Disruption.
Genau, weil dort sind nämlich tatsächlich sehr disruptive Unternehmen mit dabei. Du hattest vor kurzem noch das Interview mit dem Gründer und CEO von Circle. Da kann man nach wie vor investieren. Wir haben nochmal wir haben gekauft mit der MVI Holding und natürlich auch, ich selber bin investiert nochmal einzeln bei Circle. Und man kann nach wie vor noch bei Livy einsteigen, bei Living Brain, bei der Damaco Group und bei Direct Charge. Und ein neues ist heute auch schon wieder gelauncht worden. Dazu können wir natürlich noch nicht viel reden, weil ist noch ein bisschen geheim. Für alle, die einmal angemeldet sind auf der Companisto-Plattform, die können natürlich dann schon eher sehen, welche Unternehmen da mit dabei sind.
Ab 250 Euro kannst du investieren. Du bekommst auch die Aktien wirklich in dein Depot gebucht. Ziemlich coole Sache, gefällt uns beiden richtig gut. Wir packen den Link in die Shownotes.
Genau, sehr gerne auf unseren Link klicken. Da werden wir natürlich nochmal bestätigt.
Natürlich, also wir brauchen das natürlich. Also wenn wir hier Werbepartner haben, muss man ganz klar sagen, das sorgt natürlich dafür, dass dieser Podcast hier auch kostenlos ist, dass wir das Ganze auch hier betreiben können, dass wir uns auch sehen können. Und deswegen brauchen wir eure Unterstützung. Klickt gerne auf den Link in den Shownotes.
Die Investition in Startups ist natürlich eine schöne Alternative, eine schöne Beimischung, Ergänzung. Natürlich hoch risikoreich, darf man vielleicht noch mit erwähnen, aber macht schon Spaß, sich so dann auch mal mit den Unternehmen so nah zu beschäftigen und dann eben doch zu sehen, dass man auch hier und da erfolgreiche Griffe hat. Sicherlich auch der ein oder andere Geschichte, die durchaus mal daneben liegen wird. Deswegen auch hier wieder Stichwort diversifizieren und dann vielleicht sogar insgesamt mit einem Startup richtig erfolgreich und dafür halt mit zweien vielleicht nicht so. Deswegen sicherlich eine gute Geschichte, um hier einfach mal Angel-Investor spielen zu können.
Apropos Angel-Investor spielen und es ist natürlich im Moment auch viele Fragen tatsächlich auch noch, oder haben uns am Anfang gefragt, als die Ukraine-Krise losging, kann man jetzt nicht in Russland investieren? Mein Gott, hier geht's ja richtig ab und KGV unter 1, KUV unter 0, Dividendenrendite über 100%. Wie kann das funktionieren? Und ja, das kann tatsächlich funktionieren, nämlich wenn ein Despot wie Herr Putin auf die Idee kommt, dass man jetzt in Zukunft nur noch Erdgas in Rubel bezahlen kann, weil ein Rubel wird dann ja auch ausbezahlt. Die Frage ist, ob so eine Dividende von über 100%, wenn mir die dann vom Kurs abgezogen wird, muss ich dann nachzahlen?
Muss ich dann Insolvenz anladen? Hä? Das ist eine gute Frage.
Komisch. Naja, egal. Mein Talk der Woche ist der Transatlantische Energiepakt. Wir haben Donnerstag, den 24. März, 23.39 Uhr. An diesem Zeitpunkt sind wir gerade angekommen. Wir nehmen gerade auf. Und der US-Präsident Biden macht der EU feste Lieferzusagen für Flüssiggas. Ich glaube, hier wird vieles gerade darauf vorbereitet, dass wir hoffentlich bald auch hier mal das Thema abschalten können, dass wir hier nicht mehr in, ja, auch diesen Krieg mitfinanzieren mit unserem Geld. Tatsächlich. Ich hoffe es.
Ja, unbedingt, natürlich. Also sicher muss man die Schäden abwägen, aber ich glaube, die Schäden von Menschenleben ist einfach nicht aufzuwiegen. Ja, also kann man sich lange drüber streiten, ist sicherlich eine sehr, sehr spannende politische Geschichte am Ende des Tages. Aber
ich hatte es ja auch mal als Investment-Idee, die Golar LNG, ein Betreiber von LNG-Flotten, WKN, nochmal ganz kurz zuhören, 677102, 104% in den letzten 6 Monaten zugelegt.
Hast du nicht selbst investiert?
Nein. Warum denn nicht? Weil ich nicht so viel Geld habe.
Ah, naja.
Marktkapitalisierung 2 Milliarden Euro. Und wir haben
Was machen die?
Die haben eine Tankerflotte.
Ah, die fahren da hin und her.
Genau,
das Gas richtig. Von A nach B, genau, okay. Nur zur Verdeutlichung.
KGV für 2024, 13. Why not? Als schöne Beimischung, also in einem großen Depot.
Ja.
Das auch nochmal ganz wichtig. Also gefällt mir doch ganz gut. Was hast du denn uns heute als Top der Woche mitgebracht?
Ja, nach dem letzten Podcast erreichte uns aus der Community berechtigte Kritik. Es ginge zu viel um Tesla, um Automobilsektor.
Wir haben gesagt, wir sagen das Wort heute nicht.
Ich habe das Wort nicht gesagt. Ich habe es nur zitiert. Und tatsächlich ist es ja richtig. Deswegen wollen wir auch gar nicht drüber sprechen. Aber die Automobilbranche komme ich jetzt trotzdem nicht ganz umrum, weil mein Top der Woche diesmal aus der Automobilbranche kommt. Und zwar die Wiederaufnahme der Arbeit in den Werken von Leonie in der Ukraine. Und das natürlich unter besonderen Bedingungen, muss man sagen. Aber wir wissen ja alle, die Automobilproduktion, die steht still, weil die jeweiligen Kabelbäume aus der Ukraine nicht geliefert werden konnten, beziehungsweise dort auch nicht entstanden sind. Und all das wird natürlich zum großen Problem für unsere Automobilindustrie. Und deswegen ist es jetzt natürlich eine Top-Nachricht, dass man jetzt wieder arbeitet. Die Produktion ist im begrenzten Umfang wieder angelaufen. So berichtete der Vorstandschef davon, dass man jetzt bei Leonie wieder Gas geben kann. Dahinter stehe der erklärte Wille der ukrainischen Regierung im Übrigen. Also es ist jetzt kein Drängen unbedingt aus der Wirtschaft selber heraus, sondern tatsächlich auch, dass die ukrainische Regierung sagt, überall dort, wo man arbeiten und wirtschaften kann, einfach versucht, den möglichst besten Normalität reinzubringen, gerade auch, weil das Werk natürlich relativ westlich gelegen ist im Land. Und insgesamt sind 7.000 Mitarbeiter beschäftigt. Ich glaube, aktuell sind 6.000 auch gerade an der Arbeit wieder dran und können arbeiten und sind kaum 100 Kilometer entfernt von der polnischen und rumänischen Grenze. Also hier ist noch nicht ganz so sehr, das Kriegsgeschehen eingetreten. Wird sicherlich auch irgendwann kommen. Aber so kann man natürlich erstmal wieder den Markt weiter Bestand halten, was natürlich für die deutschen Automobilkonzerne, natürlich auch für alle anderen interessant ist, die Kabelbäume brauchen. Auf der anderen Seite natürlich auch für die ukrainische Wirtschaft wichtig. Irgendwann muss es ja auch mal eine Zeit nach dem Krieg geben und da ist natürlich wichtig, dass man hier grundsätzlich trotzdem noch eine Infrastruktur hat, die vielleicht irgendwo noch, wo es eben möglich ist, noch funktioniert und deswegen sicherlich auch im Interesse des ukrainischen Staates, dass man hier so viel wie möglich irgendwo noch am Laufen hält. Deswegen mein Top der Woche aus der Automobilbranche und ich hoffe, dass Leonie seine Werke da oder sein Werk weiterhin betreiben kann und natürlich auf dem baldigen Frieden in diesem Land. Klar, logisch.
Ja, also gehen wir auf mit. Wir drücken natürlich wie immer allen die Daumen. Kommen wir zu meinem Flop der Woche und dieser hat die WKN A12B98 und hinter dieser WKN verbirgt sich ein ETF und ich bin ja eigentlich ein riesen Fan von ETFs, aber hier haben wir den MSCI GCC.
Hä?
Und der MSCI GCC Countries bietet Zugang zu Unternehmen aus Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Achtung, ich war auf Hochzeitsreise in Dubai. Ich denke, es ist immer auch alles ein zweischneidiges Schwert. Ich finde per se auch diese Länder nicht alle super schlimm und etc. pp., muss man halt auch einfach mal so sagen. Wir werden auch wegen dieser LNG-Sache auch jetzt, wir suchen ja gerade auch schon viel Kontakt. Und viel Kontakt suchen ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser ETF auch einfach so brutal gut gelaufen ist. In einem Jahr hat dieser inklusive Ausschüttungen eine Rendite von 59,99% hingelegt, dieser ETF. Und ich habe mir den ETF mal ein bisschen genauer angeschaut, ne? Wir haben hier zu 61% Saudi-Arabien dabei, die Vereinigten Emirate mit 16,39%, Katar mit 11%, Kuwait 8,9% und das Königreich Bahrain 1,32% und der Oman mit 0,46%. Die Sektoren, fast 60% sind Finanzen. Größte Einzelgewichtung mit 16,78% hat die Al-Rajhi Bank, dann die Saudi National Bank mit 7,19%, Emirates Telekom 5,65%. Aber ich möchte euch nicht weiter langweilen. Ich möchte aber trotzdem warnen vor einem Investment in diesem ETF, weil es könnte hier ein böses Erwachen geben, weil ich glaube, die Börse blendet hier gerade etwas aus und das habe ich die Woche im Handelsblatt gelesen und hier steht nämlich, seit Russland mit seinem Militäreinsatz in Syrien seine Macht im Mittleren Osten demonstriert hat und den Diktator Assad im Amt gehalten hat, orientieren sich die Golfstaaten oder die im Golf Kooperations oder sich die im Golfkooperationsrat versammelten Länder um Moskau. Seit dem Einstieg Russlands in den Syrienkrieg 2015 haben die GCC-Staaten ihre Investitionen massivst ausgeweitet. Und was heißt massivst ausgeweitet? Also sie haben im Milliardenbereich investiert. Und wir haben uns das nur mal angeschaut am Beispiel von Rosneft. Und allein bei Rosneft halten sie ja über 15%, sind mit einer der größten Einzelaktionäre. Und wenn es hier zur Abschreibung kommt, weil ich glaube, wenn diese Staaten sich entscheiden müssen, rücken wir von Russland ab, machen langfristige Verträge, zum Beispiel mit Europa, mit den USA, verkaufen an die unser Öl und Gas und haben jetzt natürlich dann auch hier den Vorteil, die werden jetzt nicht mehr auf uns herumhacken, so viel wegen den Menschenrechten, dann könnte es hier zu Abschreibungen kommen, weil es dem Markt eigentlich ziemlich egal ist, oder was heißt dem Markt, den Herrschern, aber es könnte ein kurzes Rappeln geben. Und ich bin der Meinung, wenn man in so einen ETF investiert ist, vielleicht schon seit einem halben Jahr, und hat hier fast 50% gemacht, dann ist es auch mal gut, hier einfach mal die Gewinne vom Tisch zu nehmen, oder?
Um das vielleicht nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, vielleicht vom Blick ein bisschen auszuweiten. Und zwar Altria hat damals relativ teuer Juul übernommen. Und dann ist Juul ja ganz schön eingesackt aufgrund der regulatorischen Probleme, weil man gesundheitsgefährdende Tendenzen hatte aus dieser Tabakalternative. Und dann musste man regelmäßig pro Quartal so mal 4 Milliarden hier abschreiten, dann mal 5 Milliarden dort abschreiben. Und dann ist der Kurs dort sukzessive zusammengebrochen. Und das ist das, was du jetzt hier meinst. Wir haben natürlich Rosneft, wir wissen alle, wo der Kurs steht. Sie sind nicht mal mehr großartig handelbar.
154% Dividende.
Ja, jedenfalls, die gibt es wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so sehr.
Bin mir nicht sicher, ob die zahlen.
Das Ding ist ja, dass dann natürlich dann auch hier eine relativ große Abschreibung dastehen wird und das geht natürlich dann zulasten der Kurse der einzelnen Unternehmen, die in diesem ETF eben dabei sind. Und das wird natürlich den ETF dann wahrscheinlich relativ kurzfristig sehr stark nach unten drücken. Das heißt, wer da jetzt überlegt, Mensch, das wäre doch hier eine Riesenidee. Ich glaube, der Zug ist dann abgefahren.
Ja.
Beziehungsweise kommt vielleicht langfristig wieder, aber vielleicht kann man auch warten, bis genau diese Abschreibungen durch sind. Aber es sind halt echte Milliardenbeträge, die ziemlich heftig sind, die sicherlich bezahlbar sind für die Regionen auf dieser Welt, aber natürlich für uns Anleger eine große Rolle spielen könnten, kurzfristigerseits. Richtig?
Richtig.
Ansonsten unser Flop natürlich gemeinsam auch nochmal der Krieg, wie immer, solange der anhält. Jetzt leider schon einen Monat, muss man sagen. Eigentlich traurig, dass man schon wieder einen Monat davon reden muss. Ich würde sagen, wir kommen zu was Positivem, und zwar dem Depot von Mirko. Ha, das reimt sich sogar. Ja, das Depot von Mirko hat er uns schon länger eingesendet, und wir haben mal einen Blick drüber geworfen.
Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Philipp, ich glaube, das ist ein recht spannendes Depot, oder?
Ja, und es erinnert mich so ein bisschen an meine Anfangszeit. Oh. Also er hat natürlich eine Sache gemacht, wo ich sage, Hut ab, Mirko, fangen wir damit erstmal an. Der Mirko ist 28 Jahre alt, seit Juni 2020 an der Börse. Und dann gibt's einen Satz, Marcel, den er uns geschrieben hat, der geht ja runter wie Öl. Ich bin klassisch mit einem 70-30 Depot in den MSCI World und in den MSCI Emerging Markets gestartet.
Ganz kurz, er ist 29 Jahre alt mittlerweile, steht zumindest noch mit da.
Ah.
Aber ist nicht schlimm.
Weiter. Und das auf jeden Fall finde ich richtig toll. Basisinvestment, MSCI World, MSCI Emerging Markets. Aber egal, schreibt er. Nach einigen Monaten in den ETFs habe ich im Spätherbst 2020 die ersten Einzelaktien gekauft. Und meine Frau macht das auch jetzt. Sie hat tatsächlich angefangen, weil das ist so, wenn du dich da so ein bisschen für interessierst, das ist ein prima Einstieg, macht total viel Spaß. Aber er hat dort ohne jede Strategie hier eine Shop-Apotheke und dort einen Penny-Stock gekauft. Finde ich sehr ehrlich.
Ja.
Penny-Stocks war jetzt nie so für mich ein Thema. Ich weiß nicht, wie es für dich.
Nein, ich habe es einfach mal einmal gelesen, dass es nicht so gut ist und dass es einen Grund hat, warum Penny Stocks. Ich habe auch den Film gesehen, also The Wolf of Wall Street.
Ah.
Dann weiß man auch, dass Penny Stocks meistens vielleicht zu meiden sind.
Ja.
Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man es selber erkennt, dass man es reflektiert und sagt, okay.
Und je jünger man ist, desto mehr Risiko kann man natürlich auch gehen, weil man hat sein ganzes Leben lang Zeit, diese Fehler wieder gut zu machen. Und dann schreibt er noch, nachdem ich mir dort zunächst ein paar Gewinne wie auch ein paar Verluste eingefangen habe, habe ich einen Plan gefasst und mir eine Strategie überlegt. Ich bin jung, ohne Verantwortung für Haus oder Kind, also viel Wachstum, hab ja Zeit. Ich dachte an 60% Wachstum, 30% Dividendentitel und 10% spekulativ. Klingt total solide und auch durchdacht. Mit einem Blick auf mein Depot stimmt die Gewichtung nicht so ganz und ich fühle mich damit nicht wohl. Ich würde nur noch gerne eine Gewichtung 50% Wachstum, wie zum Beispiel C oder Block oder die GAFAM-Titel, plus 45%, und das finde ich jetzt hervorragend, man schwenkt um von Dividendentitel, er ist 28, auf Dividendenwachstumstitel, wie Danaher hier und BlackRock.
Ja, geht runter wie Öl.
Hätte ich das in meinen ersten Monaten schon so erkannt. Und 5% Spekulationen wie Mynaric oder Farfetch. Der Fokus soll zunächst darauf liegen, zwar die Tech-Schwäche zu nutzen, aber auch den passiven Cashflow für reinvestierbare Dividenden zu steigern. Anfang Februar habe ich 1.000 Euro investiert, welche aufgeteilt werden sollen auf die Titel, auf die GAFAM-Titel. Und dann natürlich auch noch Starbucks, Oracle, Danaher, MSCI, Thermo Fisher. Die restlichen 350 Euro werden in deutsche Dividendentitel oder, habe ich aktuell auf der Watchlist, Coloplast und Iron Mountain investiert. So, nun hier der Link zu meinem Depot. Und jetzt muss ich ganz kurz sagen, ich finde das super, dass er die Tech-Schwäche ausnutzen möchte. Wenigstens einer, der sich mir anschließt und versucht hier wieder alles nach oben zu kaufen. Aber ich finde die Idee zu sagen, ich baue mir hier einen passiven Cashflow auf für reinvestierbare Dividenden, finde ich in jungen Jahren einfach tatsächlich nicht sinnig, weil man zahlt die Steuern, man zahlt die Gebühren auf die Dividenden und in jungen Jahren sollte man auf Kursgewinne gehen und nicht auf Dividenden. Was denkst du?
Ja, absolut, bin ich völlig bei dir und sind natürlich auch relativ viele Veränderungen, die hier auch immer wieder eine Rolle spielen. Na klar, wenn man erst ja mal relativ jung oder frisch dabei ist, ja, dass man sagt, okay, hier lernt man natürlich auch noch bei dem, was man einfach macht und aus den Fehlern, die man natürlich dann auch einfach mal sieht und erkennt und vielleicht auch einfach mal spürt. Insofern finde ich jetzt die Strategie und die Einsicht natürlich super zu sagen, okay, komm, bisschen mehr PS für die Straße, Kapital groß machen und dann davon später mal leben als, ich sag mal, wirklich schönes passives Einkommen. Das alles finde ich super. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf sein Depot.
Wie wollen wir durchgehen? Von realisierter Rendite, von oben nach unten?
Wir gehen mal von oben nach unten.
Mit der Rendite?
Mit dem Portfolio.
Nee, wir müssen ja einteilen. Entweder wir starten beim Namen, bei der Stückzahl, GUV.
Ach so, ja, such dir was aus.
Dann nehmen wir die reelle Rendite.
Okay.
Da müsste bei mir jetzt auf Platz 1 Apple sein mit 37,8%.
Ja.
Ist für mich Buy and Hold. Absolut. Buy, Hold, Check.
Dann richtig, genau. Danach kommt Block. Dort hat er sicherlich jetzt relativ früh, also das heißt eingekauft, im Tief eingekauft, wollte er ja auch, hat er gemacht, ist eben da auch jetzt schon 24,6% im Plus, hat er also einen guten Punkt erwischt und freut sich hier natürlich über eine ordentliche, saftige Steigerung schon nach relativ kurzer Zeit, denn so lange ist ja Block noch nicht
unter. Aber die Börse vergisst nicht und auch nicht die Depot-App, die er nutzt. Er hat nämlich auch schon einen Teilverkauf bei Block gemacht, als er -42% war.
Genau, komplett. Also das muss man sagen, ist wahrscheinlich das größte Learning für ihn, dass er darf hier nicht nervös werden. Also wenn er überzeugt ist von
Block. Also ich kann es verstehen. Also selbst ich finde es.
Nachvollziehen, klar. Ja. Also das haben wir alle durchgemacht, ja, wahrscheinlich. Aber hier machen muss man,
noch
müssen wir ja, ne, durch, ja, sicher, hundertprozentig. Deswegen muss man hier jetzt die Rationalität sehen.
Ja.
Warum habe ich in Block investiert? Und mal kurz zum Hintergrund. Hier kann man in der Historie schauen, wann er was verkauft, also dass er verkauft hat. Und dann hat er zum Beispiel Block mit -40% rausgegeben, um dann, ich sag mal, auf dem tiefen Niveau wieder einzusteigen. Schön sieht es zwar jetzt im Depot aus, weil jetzt eine grüne Zahl steht, aber ja, eigentlich hat er effektiv noch nichts gewonnen. Insofern muss man sagen, wenn man überzeugt ist von einem Unternehmen und man geht durch dieses Minus eh durch bis 40%, dann muss sich ja was geändert haben, dass man verkauft,
ja,
oder man kauft danach eben nicht wieder. Hier wäre es vielleicht besser gewesen, einfach wirklich dieses Minus auszuhalten, um dann einfach nachzukaufen auf diesem tiefen Niveau und dann mit mehr PS von unten herauszukommen. Das wäre wahrscheinlich das, was ich auf jeden Fall hier mitgeben würde, dass man sowas also einmal seine macht,
zwei,
aber nicht wieder.
Zwei größten Positionen. Apple knapp 10% Gewichtung, Block würde ich so 7. Dann haben wir Bayer, Ether, also wer überzeugt ist von Kryptowährungen, der soll da investieren. Linde finde ich sehr gut. Tolles, ja, Unternehmen.
Ja.
Amazon ist mit dabei. Alphabet. Also da, glaube ich, sind wir uns beide einig. Tolle Unternehmen. Deutsche Telekom finde ich sehr interessant. Vermutlich, also finde ich jetzt, sehe ich nicht so in seiner Strategie, weil er auch sagte, Dividendenwachstumstitel sehe ich bei der Deutschen Telekom nicht.
Nee, also ja, also ich bin bei dir. Natürlich ist die Geschichte in den USA sehr, sehr gut von der Tochter. Ja. Aber am Ende des Tages entwickelt sich halt der Deutsche Telekom-Kurs nicht wirklich weiter. Das Wachstum ist zwar alles schön und gut, was man so, ich sag mal,
als also Ziele würde, hat. Würde aber mich nochmal interessieren, wo da der.
Ist wirklich wahrscheinlich die Dividende selbst. Also einmal im Jahr kommt dann ordentliche steuerfreie Dividende. Das würde ich da halt wahrscheinlich mitnehmen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich würde es eher nicht machen, ich würde es jetzt eher fernhalten von dieser Aktie, einfach weil da wenig PEP drin ist und die paar Prozent steuerfreie Dividende. Ja. Die ist jetzt auch persönlich nicht so hoch, dass man sagen kann, das ist jetzt hier, ich sag mal, einer, der jetzt schon sehr, sehr lange gehalten hat, vielleicht im Tief extrem gekauft hat oder so. Das ist ja hier nicht der Fall, wenn er jetzt, ich sag mal, keine Ahnung, wirklich im Megatief gekauft hat mal irgendwo und jetzt natürlich schön die persönliche Dividende-Rendite da höher hätte, dann wäre das was anderes, aber das ist ja hier nicht der Fall. Würde ich tatsächlich sogar raushauen, diese Aktie. Aber gut, das ist natürlich immer Geschmackssache. Und fühlt sich natürlich gut an, wenn da einmal im Jahr ein schöner Betrag rüberkommt. Ja, klar.
Semiconductor ETF finde ich super. Halbleiter ETF, wenn man keinen Branchengewinner picken möchte. Ja, völlig legitim.
Hat man alles mal mit dabei. Ja. Dann MSCI.
Tolles Unternehmen.
Großartig. Halten, buy and hold, wie ich finde.
Ja.
Ganz gute und kluge Entscheidung.
Versicherung.
Genau, die Allianz kommt zum einen, der Versicherer.
Klar, kann man machen.
Und hier ist ja die Dividende und Wachstum da, deswegen ist das ja völlig in Ordnung. Munich Re.
Genauso, Dividende, Wachstum. Perfekt.
Ja, kann man auf jeden Fall genauso sehen. Und auch die anschließende Aktie mit Microsoft, ein Unternehmen, was, ich sag mal, buy and hold, was laufen wird wahrscheinlich auf Dauer, auch das sicherlich eine gute Idee.
Das sind jetzt alles seine Positionen, mit denen er im Plus ist aktuell. Jetzt gehen wir zu den roten Laternen. Thermo Fisher, tolles Unternehmen, tolles Dividendenwachstumsunternehmen. Oracle, spannend. Viele sagen ja dann gleich eher SAP, aber Oracle ist ja ein schönes Pendant, finde ich super.
Ja, hat sich vor allem auch jetzt gut entwickelt. Die haben mit der Cloud doch, ich sag mal, mittlerweile sehr gute Erfolge erzielt. Sie haben das Ganze, den Dino, sag ich mal, wieder ein bisschen auf Trab bekommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Oracle ist echt eine Idee, kann man sich mal als Beimischung anschauen, so als, ich sag mal, als Value-Tech-Titel. So ähnlich wie Intel und Cisco Systems.
LVMH, Deutsche Post, Danner hier, gefällt mir auch sehr gut. Dividendenwachstumstitel auf jeden Fall. Salesforce, Porsche Holdings, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das mein Investment wäre.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Play auf das IPO, was vielleicht ansteht. Aber dafür ist er natürlich auch schon, ich meine, ein paar Prozent.
Aber kriegen Porsche Holdings Aktionäre definitiv auf Porsche Aktien?
Nein, das nicht. Aber IPO? Du hast ja natürlich diesen Holding. Du hast ja einen gewissen Anteil.
Ja, aber ich glaube eher, dass wenn du.
Du kriegst nicht die Aktien, aber du kriegst natürlich den Aufschlag.
Nee, aber ich glaube, die Aktien kriegst du bestimmt, wenn du eine VW-Aktie hältst. Also wenn man darauf setzen möchte.
Ja gut, aber vielleicht kriegst du ja, aber der Wert steigt ja stromartig von der Holding natürlich in dem Moment. Das ist ja genau das Szenario, was dahinter steht. Ist aber bisher natürlich nicht aufgegangen, was man natürlich an der Entwicklung sieht. Die Frage ist natürlich auch, wie lange man halten möchte und was die Idee auch des Investment Case Center war. Ja. American Tower, wir sind beide investiert, wir können also gar nichts Negatives sagen.
Tolle Dividendenwachstumstitel.
Genau, Wachstumstitel vor allen Dingen. Ja. Zalando ist ein bisschen mit dabei, aber auch wirklich in sehr, sehr kleinem Maße, fast nicht ansprechbar. Monster Beverage, Dauerläufer, hier noch ein bisschen Minus, aber glaube ich, das wird sich recht schnell ändern über die Zeit. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Interessanter ETF ist der Nasdaq Next Generation 100 ETF. Ich habe selber den Nasdaq 100 ETF. Mhm. Läuft super. Und Next Generation ETF ist halt bestimmt noch mal ein bisschen mehr Pep drin. Normalfall natürlich jetzt durch die etwas schwächelnden Märkte in dem Bereich sicherlich jetzt auch ein Grund, warum es diese Position ins Minus geschafft hat. Heidelberg Zement.
Oh, sehr zyklisch. Sehe ich ja eigentlich nicht in so einem Depot mit der Strategie.
Ja, würde ich mich anschließen, würde ich auch exen.
BlackRock, Vonovia, Autodesk,
ja.
Starbucks auch. Synchrony Financial, auch cooles Nischenunternehmen im Bereich der Kreditkartenherausgeber.
Die geben nur die Karten raus, oder was
war das?
Ja, okay.
Buffett ist hier investiert.
Ja.
Meta Plattform, Tiro Price, Adobe. Dann haben wir 0,004 Xiaomi Aktien.
Ja, irgendwas ist da noch drin, ja, von den Xiaomi-Aktien, also irgendwie ja,
vielleicht schon mal auf die Jagdversammlung.
Ja, oder man konnte halt bloß eine ganze Aktie verkaufen, ne? Wenn das jetzt vielleicht ein Sparplan war.
Oh ja.
Dann bleibt natürlich immer so ein Rest. Man kann ja nicht einfach mal so Kommazahlen handeln.
Das stimmt.
Meines Wissens nach.
SoFi Technologies, cool. Ja,
da geht mir das Herz auf. Natürlich tief im Minus, muss man sagen, aktuell. Aber kann auch wieder kommen, ist ja, ich sag mal, auch chancenorientiert. Und vielleicht auch mal aufstocken in einer ruhigen Phase des Unternehmens. Kann man durchaus mal machen bei Palantir. Hier ziemlich groß, also auch ein paar Einteile drin, kann man nicht meckern.
Aber auch, das hält ja auch aus, so ein Verlust, ne? Von 32%, auch auf einer größeren Basis tatsächlich. Digital Turbine oder Digital Turbine, mega. Sea Limited, auch hier hält er minus 44,6% an. Deswegen würde mich interessieren, was ihn so bei Block geritten hat.
Ja, tatsächlich. Erstens das und zweitens, bei Sea ist er sogar sehr viel, also das ist von der Investitionssumme her sogar die größte Position, hätte ich jetzt sogar gesagt, auf den ersten Blick zumindest. Und
würde ich jetzt aber auch nicht nachkaufen. Also ich würde nicht noch mehr übergewichten.
Genau, in seinem Falle würde ich jetzt auch nicht mehr nachkaufen, weil hier einfach schon eine gewisse Übergewichtung drin ist, also schon auch einfach aus Einkaufsgründen. Da sollte man nicht überlasten. Ansonsten, wenn man jetzt nicht so groß drin wäre, dann würde ich schon nachkaufen oder habe ich hier wahrscheinlich auch. Aber in dem Fall würde ich es tatsächlich auch lassen. Teladoc Health, natürlich auch tief im Minus, wissen wir alle, die das Unternehmen verfolgen. Aber
vielleicht auch da mal nachkaufen.
Ja, da könnte man es durchaus mal machen. Ne?
Farfetch, auch hier hätte er 50% im Minus, aber auch in einer kleinen Position.
Hat er ja auch gesagt, dass es eher die spekulative Geschichte ist, dass er da natürlich was probiert hat oder das zumindest mal mitnehmen wollte. Jetzt muss man sagen, ist uns eins aufgefallen, wir haben hier in den Stückzahlen sehr, sehr viele Teile. Also sprich, wir haben
auch sehr kleine Werte, ne? Genau. Also wo hier wirklich, wo wir noch unter 100 Euro sind.
Genau, also es ist auch viel Sparplan.
Ja.
Hat er ja auch angekündigt, hat er gesagt, dass er dann über Sparpläne kauft. Was uns nicht ganz so gut gefällt, wäre vielleicht in dem Falle, also die Aktienauswahl ist sehr gut, finde ich, größtenteils. Aber ich würde es, glaube ich, mehr fokussieren und nicht ganz so sehr aufgliedern. Und du hast ja auch gesagt gehabt, also hier wird es vielleicht Sinn machen, schwächelnde Unternehmen, wo man sagt, man ist überzeugt, mit einem größeren Betrag auf einmal kaufen und eben nicht immer nur diese Bruchstücke.
Also ich finde, man merkt einfach, er ist ja noch nicht so lange dabei.
Ja.
Und er hat schon über 50 Verkäufe getätigt. Das ist viel. Schon sehr viel. Hin und her macht bekanntlich Taschen leer. Aber es ist völlig in Ordnung, dieses Learning auch am Anfang zu haben. Er hat eine Gesamtrendite von minus 14,5%.
Ohne ETFs?
Ohne ETFs. Wir wissen nicht, wie groß sein MSCI World Emerging Markets. Das würde ich auf jeden Fall beibehalten. Ich würde weggehen von den Sparplänen. Würde mir, weil du kannst, wenn du in den MSCI World investierst, dann bist du eigentlich immer bei den Gewinnern mit investiert. Und dann würde ich entspannt anfangen, noch mehr in die Tiefe zu gehen bei einer Aktie. Also ich glaube, es ist schwierig für einen Anfänger, selbst für einen Profi, dieses Portfolio hier zu überwachen. Also sich mit allen Unternehmen, mit den Geschäftsbereichen auseinandersetzen zu können, glaube ich persönlich sehr, sehr schwierig. Und ich sehe das immer wie so eine langfristige Partnerschaft, die ich mit einem Investment eingehe. Und ich würde mich mehr noch in der Tiefe damit beschäftigen tatsächlich, weil dann passieren dir auch so Ausreißer wie bei Block nicht. Das ist, dann zahlt man kein Lehrgeld.
Ja.
Das ist so, glaube ich, das Learning. Ich würde mit diesen ganzen Sparplänen aufhören. Ich würde mich fokussiert, konzentriert hinsetzen. Mich vielleicht auch über eine Mindmap kann man sowas super gut machen. Also mal gucken, was interessiert mich überhaupt. Ich kann ja auch ganz bewusst ein Depot in meinem Kompetenzbereich aufbauen. Also wenn ich zum Beispiel, also weil er ist in der ganzen Welt investiert, ne? Und wenn ich zum Beispiel im Vertrieb in der Medizintechnik arbeite, dann ist es auch völlig okay, wenn ich dort der Profi bin, auch mir ein konzentriertes, fokussiertes, kleines Depot aufzubauen. Das ist Mr. Buffett, hat mehr als 50% seiner Aktien sind Apple-Aktien. Er ist fokussiert, er ist konzentriert und das ist ein Klumpen, ein Riesenklumpen. Aber ein Klumpen ist erst schlecht, wenn du nicht mehr damit handeln kannst, wenn du ihn nicht bearbeiten kannst, wenn du ihn nicht mehr verstehst, wenn du nicht weißt, was du da in deinem Vorgarten hast. Und deswegen würde ich hier Ruhe, er hat schon das hat er einfach durch den ETF. Und deswegen würde ich mich ganz entspannt zurücklehnen, nach einzelnen Aktien gucken. Wo sind Chancen? Hier sind auch einige tolle Unternehmen dabei, wo man überlegen könnte, nochmal aufzustocken, größere Positionen draus wachsen zu lassen. Beispiel fällt mir hier ein, auch robuste Unternehmen, eine BlackRock. Ja, also wir haben hier 571 Euro. Warum nicht nochmal hier eine dazu kaufen und eine größere Position einfach zu haben? Bei minus 10% halbiert sich das Minus auf minus 5. T. Rowe Prices, also wir haben hier tolle Unternehmen. Die Richtung ist hervorragend. Jetzt Ruhe. Ich würde für mich auch persönlich einfach sagen, nach 50 Verkäufen in so kurzer Zeit, und wir sind ja mehr als 50, wir sind bei 60, 70 knapp, ist hier einfach auf den Punkt gekommen zu sagen, jetzt ist die Vorschule vorbei, jetzt will ich mit den Großen mithalten, jetzt will ich da mitspielen und jetzt muss ich cool werden. Jetzt muss ich einfach cool sein.
Ja, einfach ans Alter denken, ne? Einfach ans Alter denken und jetzt ganz solide und recht rational rangehen und sagen, okay, also wie gesagt, die Sparpläne, die so dann so sehr gestückelt sind, die können, es hat auch eine gewisse Pauschalität. Das kann manchmal gut sein, kann aber eben manchmal auch nicht gut sein. Und in dem Fall würde ich tatsächlich die guten Aktien hier rauspicken und die einfach wirklich ein bisschen verstärkt besparen, gerade auch in den Gelegenheiten.
Tolles Depot.
Grundsätzlich, die Auswahl der Unternehmen ist super, wie ich finde, größtenteils alles ganz ordentlich. Und da kann man definitiv auch drauf aufbauen und weiter schön aufstocken. Vielleicht aber eben, wie gesagt, ich meine, die Sparrate ist ja da.
Ja.
Ne? Dann kann man ja auch, ich sag mal, mal in größeren Batzen, ne, so mal 2,50 in eine Aktie und nicht nur 50, 60, 70, 80, sondern eben wirklich mal so 300, 400, was auch immer da ist. Dann, ich sag
größere
mal,
größere Sparpläne reingehen. Kann man ja auch machen.
Ja.
Man kann ja auch sagen, man macht einen 300 Euro Sparplan.
Tranchenkauf.
Also genau, Tranchenkauf, aber nicht dieses, dieses kleine Kaufen. Aber es ist völlig in Ordnung am Anfang. Also, was habe ich hier? Ich habe für 30 Euro eine Aktie gekauft von Intel.
Ja. Ja, passiert.
Also, und ich habe keine Zählertage gehalten. Also auf jeden Fall. Jetzt gebe ich aber noch eine Investmentidee mit und das ist dann auch gleichzeitig die Investmentidee der Woche von mir. Außer du hast noch was zum Depot zu sagen.
Nein, alles gut, perfekt.
Rosenbauer. Und Rosenbauer ist nicht nur am Valentinstag gefragt. Aha. Mit der WKN 892502. Haben in den letzten 5 Jahren -25% gemacht, haben eine Marktkapitalisierung von 279,48 Millionen Euro. Weißt du, was sie machen? Außer Frauen glücklich zum Valentinstag.
Erzähl.
Sie bauen Feuerwehrautos und damit ist ja einfach das, was ich auch sagen wollte. Sie machen auch Männer glücklich, weil wer wollte denn nicht Feuerwehrmann schon mal oder Feuerwehrfrau werden? Und sie sind weltweit führend in diesem ganzen Thema und Feuerwehr ist auch einfach so ein Sektor, da wird mit öffentlichen Geldern nicht gespart, weil hier geht es um Menschenleben. Und finde ich cool. Kleine Nische, schöne Beimischung für ein Depot. Naja, sagen wir mal so ab 30 Positionen.
Ja, eine schöne Alternative zu Cintas. Also nicht Alternative, sondern eine schöne Ergänzung, Beimischung. Weil man hat dann die Kleidung und die Fahrzeuge.
Und KGV für 2023? 8.
Kann man auch machen, ja.
Also, gefällt mir doch sehr gut. Was hast du uns denn als Investmentidee mit? Oder wen? Oder wie? Was? Oder was? Oder
naja, meine Investmentidee ist die Aktie von Stone Co. Und das jetzt natürlich nichts für die ersten 10 Aktien im Depot, sondern eher etwas spekulativ, etwas im High-Growth-Bereich, zumindest grundsätzlich. Warren Buffett ist investiert. Hier geht es um ein Fintech-Unternehmen in Südamerika, die sehr erfolgreich waren.
Waren.
Hatten dann ganz schöne Wachstumsschwächen. Und sind aber jetzt mit einem echten Krach wieder zurückgekommen, mit richtig starken Quartalszahlen. Hervorragend auch der Ausblick. Jetzt möchte man wieder richtig stark wachsen. Man hat so ein bisschen die Probleme beseitigt, die man hatte. Und jetzt kann es wieder vorangehen. Die Aktie ist daraufhin 40% gestiegen. Sie ist danach weitere 10% gestiegen, aber auch auf einer wirklich geringen Basis. Ja. Man hatte eine sehr, sehr gute und interessante Bewertung. Ich hatte sie schon länger auf dem Schirm, einfach mal, weil die natürlich enorm abgefallen ist. Das war fast nicht nachvollziehbar, so stark, wie sie abverkauft wurde. Und deswegen war eine Gegenbewegung eigentlich relativ wahrscheinlich. Aber dass sie so schnell und so stark eintritt, eher nicht. Ihr Market Cap ist trotzdem erst bei 4,4 Milliarden. Und Stone Co. sicherlich eine Idee, diesen Pivotal News Point, der sie jetzt ergeben hat durch diesen Zukauf oder durch diesen Anstieg, den zu nutzen, um mal hier spekulativ reinzugehen, um die Aktie mal ein bisschen zu halten und den Trend hier mal mitzunehmen Richtung vielleicht auch $20, jetzt ist sie bei $14 und kam von einem einstelligen Betrag. Insofern eine gute Idee. Ich meine, die Umsätze, das muss man jetzt bloß mal vielleicht auf der Zunge zergehen lassen, sind 2022 geplant für 7,8 Milliarden. Und wir haben eine Market Cap von 4,4 Milliarden. Also man sieht, wo das große Problem sein könnte, aber ist coole zumindest Idee. Eine gute Chance, um hier zu sagen, okay, kann man mal probieren. Die New Holdings ist ja auch recht erfolgreich an die Börse gekommen, was ja im Prinzip eine Art Konkurrent ist, nicht ganz passend, aber so zumindest. Man erwirtschaftet auch bald wieder Gewinne. Man hatte jetzt eben, wie gesagt, ein schlechtes Jahr. Ist aber hochspekulativ, denn die schlechten Jahre könnten sich auch fortsetzen. Das weiß man natürlich erst hinterher am allerbesten.
So, jetzt schaust du mal in deine Glaskugel. Was kommt nächste Woche?
Meine Glaskugel sagt, dass erstmal Montag XPeng berichten wird. Wie viele Autos sie ausgeliefert haben, zum Beispiel.
Wie viel werden es sein?
Das weiß ich nicht. Das müsste man sich ja mal
anschauen.
Mit einem großen Knall, auf jeden Fall.
Hast du Elon tanzen sehen?
Elon habe ich nicht tanzen
sehen. Bei Instagram?
Nein.
Ich habe zu meiner Frau gesagt, hätte ich das... Ach nein, wir reden nicht über Tesla. Komm, weiter.
Ja, bitte. Also, Sauerei. Dienstag wird die Porsche SE berichten. Around Town, About You. Du bist, glaube ich, investiert?
Ja.
Genau, Kencom ist mit dabei, Flatex, DeShiro wird auch berichten, Yen Optik wird berichten, Pfeiffer Vakuum, also die große zweite Reihe der deutschen Liga, also muss man sagen, Micron wird am Abend berichten, Chewy ist mit dabei, dann letztes Mal schon angesprochen, RH, das ist ein Möbel-Luxuskonzern, sehr interessant, kann man sich auch mal anschauen, ist gut zurückgekommen. Am Mittwoch sind wir dabei mit den Zahlen von Paychex. BioNTech wird berichten, auch das wird natürlich die Anleger interessieren. Sixt ist mit dabei, Ströer und am Abend dann UiPath und Brace. Am Donnerstag wird die Deutsche Wohnen zeigen, was
sind die noch nicht fusioniert mit der Vonovia?
Noch berichten sie einzeln. Warta, Jungheinrich, böse abgestraft die Woche, nachdem das Ukraine-Geschäft eben hier oder die ganze Ukraine-Krise oder Krieg hier natürlich in schlecht in die Karten spielt, wenn man so möchte. Am Abend dann nochmal ein paar Unternehmen aus der zweiten Reihe und am Freitag gibt es einfach nichts zu berichten. Wie ist es denn bei den Zahltagen?
Nee, ich muss ganz kurz was sagen. Ja. An alle, die, ich habe meiner Frau ja Aktien geschenkt zum Geburtstag von About You und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das richtig ist, Aktien zu verschenken. Weil du machst dich auf jeden Fall messbar von der Qualität deines Geschenks.
Deiner Liebe.
Und die Qualität meines Geschenks ist gerade mal 32,96% im Minus.
Ja, ja. Augen auf, ne?
Augen auf bei der Geschenkeauswahl. Mhm. Schwierig, schwierig. Aber deswegen gibt es ja auch Dividenden, um coole Aktiengeschenke zu kaufen. Am Montag. Oh. Mm, wir werden die sozialen Medien wieder sehen, weil oft werden immer diese coolen Aktien verlost. Apropos Aktien verlosen, am Sonntag verlosen wir auch in unserem Aktiencheck eine richtig coole Aktie. Am Montag geht's los mit Aktien für Shell-Aktionäre, also mit Dividenden, nicht mit Aktien. Oh Gott. AstraZeneca, Dienstag kriegen wir Dividende, Novo Nordisk. Mittwoch, Goldman Sachs, Gilead, ABB, T. Rowe Price, du bist dabei, Sartorius, Dominus, bin ich auch noch dabei. Donnerstag, Broadcom, Pepsi, Prologis, Brookfield, ICE, da bin ich mit dabei. Canadian National Railway, Union Pacific, HCA Healthcare ist mit dabei. Crown Castle, Public Storage, Traveler, Simon, Devon, Verisk. Wen haben wir hier noch, wenn wir hier kennen? So Trend Technologies, Amtec, Rose oder Ross. Dann Imperial Brands, Brookfield. Also Fidelity wird bezahlen. Wen haben wir noch? Spartan Nash. Also richtig coole Unternehmen. Und am Freitag. Coca-Cola. Nein, du gehst zu einer Total Energies Tankstelle. Mit deinen Nikes. Kaufst dir eine Coca-Cola. Verschickst ein Paket bei FedEx. Und bist damit versichert bei der Allstate. Dann kaufst du Lithium bei Albemarle. Und fährst nochmal zu Advanced Auto Parts. Weil dein Auto kaputt ist und bei der First Horizon National Corporation machst du auch irgendwas Cooles. Also es gibt viel zu tun. Marcel, ich bedanke mich, dass du hier warst. Es ist Freitagmorgen.
Ja, Überlänge.
0.14 Uhr. Überlänge, weil wir uns so lange nicht gesehen haben.
Tut uns also leid. Nicht. Wir versuchen wieder Besserung.
Dann machen wir jetzt schnell den Vorhang zu und huschen ins Bett.
Jetzt
und
heile.
Dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.